Heute bei «Apropos» Jagd auf Plagiat. Eine vermisste Journalistin in Österreich, eine Nationalrätin und der Beschuss, der neue Generalsekretär der SVP, der einen Job im Gewerbeverband nicht bekommt. Immer öfter werden Leute in der Öffentlichkeit verdächtigt, in ihrer Arbeit abgeschrieben zu haben. Der Plagiatsvorwurf ist zu einer Waffe geworden.
Das heisst, im Zentrum stehen nicht selten politisch exponierte Personen. Und dass bei denen dann eine Plagiatsverdachtsmaschine in Gang gesetzt wird, damit dann eigentlich die politisch Kontroversen auf ein wissenschaftliches Feld verlegt wird.
Einer der berühmtesten Plagiatsjäger kommt jetzt selber unter Druck. Der Stefan Weber aus Österreich.
Naja, die Universitäten tun sich grundsätzlich sehr schwer, Fehlverhalten in den eigenen Reihen zu erkennen und entsprechend zu ahnden.
Er hat aus der Suche nach Plagiat das Geschäftsmodell gemacht.
Und ich finde es etwas bigott, eigentlich unverschämt, sage ich Ihnen ganz offen, meiner Arbeit gegenüber, dass man das jetzt an mir kritisiert.
Wo hört Kritik an wissenschaftlicher Arbeit von wichtigen Menschen auf? Und wo fängt sie an? Sandra Benini von der Leberredaktion vom Tagesanzeiger hat sich zusammen mit Jacqueline Büchi und dem Andreas Dobler diese Frage gestellt. Und jetzt schon im Studio zu einer neuen Folge von «Apropos» im Tag-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Ich heiße Philipp Lohse. Hallo Sandra.
Hallo, salut Philipp.
Sandra, ich würde gerne mit diesem Mann anfangen.
Ich habe in einem sehr freundschaftlichen Gespräch die Frau Bundeskanzlerin informiert, dass ich mich von meinen politischen Ämtern zurückziehen werde und um eine Entlassung gebeten. Es ist der schmerzlichste Schritt meines Lebens. Und ich gehe nicht alleine wegen meiner so fehlerhaften Doktorarbeit, wiewohl ich verstehe, dass dies für große Teile der Wissenschaft ein Anlass wäre.
Wer haben wir da gehört?
Das ist der Karl Theodor zu Guttenberg, ehemaliger deutscher Verteidigungsminister, CSU-Mitglied, und er ist auch ein konservativer Hoffnungsträger in Deutschland eine Zeit lang. Gegen ihn sind Plagiatsvorwürfe erhoben worden, die dazu geführt haben, dass die Universität Bayreuth ihm im Jahr 2011 den Doktortitel entzogen hat, und daraufhin hat er auch sämtliche politische Ämter niedergelegt, weil es sich wirklich um ein sehr schweres Plagiat gehandelt hat, auch noch um Urheberrechtsverletzungen, und ja, es war ein schwerer Fall gewesen.
Im deutschsprachigen Raum war der Fall von Guttenberg die Plagiatsaffäre gewesen und so wie der Auftakt gewesen zu einer fieberhaften Suche, oder?
Ja. Die Bedeutung vom Fall Guttenberg liegt darin, dass es der erste deutsche Spitzenpolitiker war, der wegen einer Plagiatsaffäre sein Amt verloren hat. Das hat dazu geführt, dass man auch weitere Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker quasi überprüft hat. Und sind dann auch, zum Beispiel ist eine Wissenschaftsministerin, hat ihren Doktortitel verloren, dann eine ehemalige Bundesfamilienministerin hat ihren Doktortitel verloren, und in jüngster Zeit hat es zum Beispiel den Fall gegeben vom Buch von der Annalena Baerbock, wo Plagiat nachgewiesen worden sind, oder kürzlich sind auch Vorwürfe erhoben worden gegen Alice Weidel, AfD-Co-Vorsitzende. Die sind allerdings dann von der Universität Bayreuth als nicht so schlimm oder als nicht gravierend eingestuft worden.
Herr Weber, was macht eigentlich ein Plagiatsjäger den ganzen Tag?
Ja, es ist nicht nur so, dass der, wie man sich das vielleicht fälschlich vorstellt, Bücher mit anderen Büchern vergleicht. Das passiert natürlich alles.
Rundum Guttenberg ist auch ein Name aus Österreichs, allererst mal in einer breiten Öffentlichkeit auftaucht. Und zwar ist das der Stefan Weber gewesen. Wer ist der Stefan Weber?
Der Stefan Weber ist ein Kommunikationswissenschaftler aus Salzburg, Mitte 50. Seit mehr als 15 Jahren erstellt er sogenannte Plagiatsgutachten. Also er betätigt sich als Plagiatsjäger. Und er sagt, dass er insgesamt bis jetzt 13 öffentlich bekannte Personen entlarvt hat und dass die dann entweder ihr Amt verloren haben oder ihren Titel, darunter auch eine österreichische Ministerin.
Du hast ihn vor einem Jahr besucht in Salzburg. Wie muss man sich das vorstellen dort bei ihm?
Es ist ein relativ karges Büro, in einem so einem Industriegelände bei Salzburg. Er selber ist sehr selbstbewusst. Er redet sehr schnell, er redet viel. Er hat aber auch auf kritische Fragen relativ offen reagiert. Also man kann ihn konfrontieren, auch mit relativ heftiger Kritik, was man bei ihm stark spürt, wenn er über Plagiat redet und wenn er über die Fehler redet, ist wirklich eine Leidenschaft, eine Passion. Ich habe den Eindruck bekommen, er regt sich wirklich noch auf über jedes Plagiat, auch nach so langer Zeit. Und der Vorwurf, den ihm seine Gegner machen, von der Verbissenheit, von, dass er es übertreibt, hängt wahrscheinlich mit dem Eindruck auch zusammen. Er selber sagt, das sei für ihn das Grösste, wenn ein Plagiat auftaucht, dann sei er in der Lage und löse alles stehen, der sich ein Wochenende damit befassen. Ja. Also er ist wirklich überzeugt von dem, was er macht.
Der Ursprung ist, glaube ich, auch gesehen, dass er selber ganz am Anfang von seiner Karriere mal plagiert worden soll sein. Du bist eben in Salzburg in diesem kargen Büro gesessen. Wie muss man sich seine Arbeit genau vorstellen?
Seine Arbeit besteht im Wesentlichen darin, dass er Text durch Plagiatsoftware durchlässt. Also er kommt eine Arbeit über, sagen wir eine Dissertation oder ein Habil. Wenn die schriftlich in Buchform vorliegt, dann muss er zuerst den Text digitalisieren, also einscannen, einfach, dass man durch die Plagiatsoftware durchlassen kann. Und dann zeigt die Plagiatsoftware je nachdem Stellen an, wo allenfalls identisch sind in anderen Werken oder in anderen Büchern, in wissenschaftlicher Literatur. Und dann muss der Plagiatsforscher quasi von Hand schauen, selber, ist das wirklich ein Plagiat? Ist das wirklich übertreibt oder wer hat von wem abgeschrieben, ist es überhaupt abgeschrieben. Also die Software liefert Hinweise und danach wirklich die Arbeit macht dann der Mensch nach wie vor.
Okay, ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt zum Fragen, Sandro. Was ist eigentlich genau ein Plagiat? Ab wann ist eine wissenschaftliche Arbeit nicht mehr originär?
Also grundsätzlich ist ein Plagiat eine Übereinstimmung von einem Text mit einem älteren Text. Und es ist kein Zufall. Und es ist nicht deklariert. Also, banal ausgedrückt, es ist eine Stelle, die abgeschrieben ist, abkupfert ist. Es ist Formulierung oder es ist der Gedanke von jemand anderem, wo eine Autorin oder ein Autor als eigene Formulierung oder als eigene Gedanke ausgibt.
Und ab wie vielen Stellen zählt es denn quasi als richtiges Plagiat?
Ja, eben genau. Da fängt dann genau das Problem an. In der öffentlichen Wahrnehmung redet man einfach von Plagiat. Der Begriff Plagiat deckt wenige Stellen ab. Dann kann man anfangen, darüber zu diskutieren. Sind einzelne Fußnoten vergessen gegangen? Ist es vielleicht keine Absicht, sondern ist es einfach Nachlässigkeit? Nach universitären Regeln ist bereits das nicht zulässig. Es muss jede zitierte Stelle mit einer Fußnote quasi den Quellenhinweis erwähnen. Oder ist es, dass jemand einen ganzen Text, den ein anderer geschrieben hat oder eine andere Person geschrieben hat, als eigenen ausgibt? Also es gibt eine riesige Spannweite von verschiedenen Formen von Plagiat. Der Weber schreibt in seinen, oder nennt in seinen Gutachten das Plagiatsfragmente. Und dann sagt er, es gibt so und so viele Plagiatsfragmente. Und dann, die Diskussion wird dann noch komplizierter dadurch, dass man sich dann auch darüber streiten kann, wie schlimm sind die Plagiatsfragmente. Oder? Also, ist es bewusst, ist es ein Fehler, ist es eine Nachlässigkeit? Da können Meinungen in guten Treu und Glauben auseinandergehen. Und genau das macht die ganze Diskussion auch so schwierig. Also, es ist nicht wie ein Diebstahl, der Dieb hat die Rolex im Hosensack oder hat sie nicht im Hosensack und sie ist eindeutig ja oder nein. Und wenn er sie im Hosensack hat, dann nachher hat er sie im Hosensack, weil er sie wollte stellen. Und da gibt es eigentlich keine Diskussion, das kann nicht das Versehen sein. Bei dem Plagiat gibt es eindeutige Fälle, wie der von Gutenberg. Aber es gibt einen Haufen Fälle, wo man dann so ja, unterschiedlicher Meinung kann sein. Und der Weber ist sicher einer, der streng ist, dass der bis zu einem gewissen Grad auch zu und er wirft zum Beispiel den Universitäten vor, dass sie weniger streng sind, dass sie zu mild sind bei der Beurteilung von mutmaßlichen Plagiaten.
Aber kommt dazu, dass gerade beim wissenschaftlichen Arbeiten bist du immer auf dem Fundus von ganz vielen anderen Arbeiten, die vor dir schon erschienen sind. Man kommt gar nicht darum herum, sich auch mit anderen Autorinnen und Autoren auseinanderzusetzen und die auch in den eigenen Arbeiten zu brauchen, oder?
Ja, dass, also letztlich irgendwann kommt man dann auf die philosophische Frage, ist nicht schon alles geschrieben worden, ist nicht letztlich alles, oder gedacht worden, hat nicht letztlich alles ein bisschen den Charakter von einem Zitat, hat der Autor oder die Autorin überhaupt der sinnstiftende Stellenwert in einem Text, oder ist ein Text nicht einfach ein Teil von einem Diskurs, ja, wo bis zu einem gewissen Grad losgelöst ist von dem, wo redet oder wo schreibt. Das ist, bis zu einem gewissen Grad kann man auch über das streiten. Es ist aber so, dass in universitären Regelwerk steht, also die sind relativ streng. Und da geht man davon aus, und ich bin eigentlich auch der Meinung, es ist nicht in Ordnung, grundsätzlich, dass du einen Gedanken, einen Satz, eine Passage, wo jemand anders mit Anstrengung geschrieben hat, mit seine Leistung drin investiert hat, dass man so einen Satz oder eben eine Idee oder was auch immer dann einfach als eigene ausgibt. Das ist, der Begriff ist geistiger Diebstahl. Und um das dreht sich die Diskussion.
Du hast Stefan Lauer vor einem Jahr besucht, dass ihr euch jetzt wieder mit ihm beschäftigt habt, hat mit der Alexandra Vödel-Schmidt zu tun. Sie ist die stellvertretende Chefredaktorin von der Süddeutschen Zeitung. Sie schreibt bei uns über Themen. Sie war ja schon im Apropos, ein paar Mal, vor allem zu Nahostsachen. Warum hat der Stefan Weber etwas mit ihr zu tun?
Der Stefan Weber hat ein Gutachten geschrieben, wo er die Meinung vertreten hat, dass ihre Dissertation, die sie an der Universität Salzburg geschrieben hat, sogenannte Plagiatsfragmente enthält. Und zusätzlich hat er dann auch noch den Vorwurf erhoben, dass sie einen journalistischen Text plagiert hat. Die Vorwürfe sind weder beleidigt noch widerlegt. Also das ist offen. Die Universität Salzburg hat gesagt, sie überprüfe die Vorwürfe. Auch die journalistischen Vorwürfe sollen noch überprüft werden. Was tragisch ist, dass man für eine gewisse Zeit befürchtet hat, mutmaßlicherweise aufgrund von den Vorwürfen, aufgrund von dem Druck, von dem öffentlichen Druck, der ausgeübt worden ist, auf Alexandra Vödel-Schmidt, sie ist verschwunden gewesen. Man hat das Schlimmste befürchtet und hat dann nach, glaube 24 Stunden, zum Glück, hat sich dann herausgestellt, dass sie noch lebt. Was besonderer gewesen ist, und das ist etwas, wo der Stefan Weber dann sehr stark dafür kritisiert worden ist, er hat die Arbeit auf Auftrag gemacht von einem rechten Newsportal. Wird geführt vom Julian Reichelt, das ist der ehemalige Bild-Chefredakteur. Und es ist klar, Alexander Vödel-Schmidt ist eine linke, linksliberale Journalistin, er ist ein rechtskonservativer Journalist. Und dann ist natürlich sofort der Vorwurf im Raum gestanden, dass es sich da auch um eine politische Abrechnung handelt, dass er quasi den Auftrag oder das Gutachten von Stefan Weber finanziert hat, um eine linke Reizfigur von der Süddeutschen abzuschiessen.
Es ist klar geworden, dass das nicht zum ersten Mal passiert ist, dass Stefan Weber einen Auftrag bekommen hat, um gezielt Leute zu untersuchen.
Ja, das ist so. Das ist sein Geschäftsmodell. Das bestreitet er auch nicht. Er vergleicht sich mit einem Detektiv. Er sagt, es sei häufig so, dass irgendwelche Leute, die je nachdem auch mit niederen Motiv, mit Rachemotiv, ihn beauftragen, zu überprüfen, ob jemand plagiert hat. Also er konkret hat gesagt, er habe einen Fall gehabt von einem Ehemann, der zu hohen Unterhaltszahlungen verpflichtet worden ist und darum heißig war auf seine Frau und dann habe er ihm den Auftrag gegeben, er soll mal schauen, ob bei der Dissertation von seiner Ex-Frau alles in Ordnung ist.
Und das hat er gemacht?
Das macht er. Also er stellt sich quasi auf den Standpunkt, ja, wie ein Detektiv. Es ist, er überprüft es und was dann der Auftraggeber mit der macht, die rauskommt, das ist in der Verantwortung vom Auftraggeber.
Also zum Vorwurf der Instrumentalisierung durch die Kunden oder zum Vorwurf der vermeintlich niederen Motive der Kunden ist zu sagen, das ist kompletter Humbug. Das wäre ja nur dann ein Vorwurf mir gegenüber, wenn ich mich danach richten würde. Das heißt, frei nach dem Motto, je niedriger die Motive des Kunden, desto mehr Plagiate finde ich. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Es gehört natürlich zu meiner Integrität und zu meinem wissenschaftlichen Ansatz dazu, dass ich das völlig trenne, das ist ja trivial, das ist ja vollkommen klar. Das heißt, dann wird der Kunde eine Geschichte erzählt, warum er oder sie ihren Ex-Mann überprüft haben will, warum er den Nachbarn überprüft haben will. Das ist ja alles davon zu trennen, was dann bei der Prüfung rauskommt, klarerweise.
Was er auch geschildert hat, ist, dass er viele Aufträge überkommt, zum Beispiel von Anwaltskanzleien, auch dort häufig Bescheidungen, Sorgerechtsstreit. Irgendein Psychologe, psychologisches Gutachten, sagt, das Kind sollte beim Mann bleiben oder das Kind sollte bei der Mutter bleiben. Und danach tut die Gegenpartei, der Gegenanwalt beauftragt ihn, zum Dissertation oder einfach die fachliche Qualifikation vom Gutachter zu überprüfen, zum allenfalls dann das Gutachten können, ja, ins Zwielicht reinrücken. Also, es ist sicher ein Geschäftsmodell, das man kann kritisieren. Ich finde es jetzt, also, ich würde das nicht wollen machen, aber ja, also er stellt sich auf den Standpunkt, er macht eigentlich das Gleiche wie ein Detektiv und das Problem liegt bei der Person, die plagiert hat und nicht bei ihm, der das Plagiat aufdeckt.
Ich finde es etwas bigott, eigentlich unverschämt, sage ich Ihnen ganz offen, meiner Arbeit gegenüber, dass man das jetzt an mir kritisiert, weil man müsste das ja genauso an der gesamten Detektivbranche kritisieren, man müsste das am Whistleblowing-System kritisieren. Aber das ist ja vom Sachverhalt, der angezeigt wird, zu trennen. Die Polizei kann ja auch nicht sagen, ich gehe einer Anzeige nicht nach, weil ich vermute, dass es niedere Motive gibt, warum jemand angezeigt wurde. Das niedere Motiv des Anzeigenden ist doch von der vermeintlichen Tat zu trennen.
Dass das politisch motiviert war, haben wir selber auch gemerkt. Nach der Nationalratswahl im letzten Herbst haben wir als Tagesanzeiger ein Gutachten von ihm, also nicht von ihm direkt, aber was er geschrieben hat, angeboten bekommen, und zwar über eine Nationalrätin. Das haben wir damals nicht veröffentlicht. Kannst du uns etwas dazu sagen, wie dort quasi die Entscheidung gelaufen ist?
Wie du gesagt hast, wir haben das Couvert bekommen. Dort war ein Gutachten drin von Stefan Weber. Das Couvert hat uns mit höchster Wahrscheinlichkeit die Person oder die Kreise geschickt, die den Auftrag gegeben haben am Weber. Er soll die Nationalrätin oder die Arbeit von dieser Nationalrätin überprüfen. Und wir haben dann das angeschaut und haben verschiedene, es ist eine Dissertation im Justiz, ist es gewesen, haben es Juristen gegeben und die sind dann zum Schluss gekommen, dass zwar Unsauberkeiten, Nachlässigkeiten, aber die haben gesagt, sie fänden das nicht so schlimm. Der Weber hingegen hat in seinem Gutachten geschrieben, es handelt sich um einen schweren Plagiatsverdacht. Das ist so ein klassisches, ja, eine Interpretationsfrage letztlich, oder? Er sagt schlimm, andere Experten sagen unschön, aber wahrscheinlich oder sicher keine Täuschungsabsicht, kein Grund, um jetzt irgendwie einen akademischen Titel entziehen. Im Moment liegt der Fall bei der Uni Zürich und man schaut dann, was dabei rauskommt. Und wieso, dass man das dann nicht veröffentlicht hat, das ist, also auch das ist nicht etwas, wo spezifisch ein Problem ist bei Plagiat. Du hast immer, wenn Anschuldigungen kommen gegen eine öffentliche Person, musst du als Journalistin, als Journalist abwägen, wie bedeutend sind die, wie glaubwürdig sind die, gibt es ein öffentliches Interesse, von diesen Anschuldigungen zu wissen. Ja, also das ist eine Abwägung, die man treffen muss. Das gehört letztlich zum Beruf und man kann sich dann auch irren. Das ist so.
Mhm. Und es gibt auch Zeitungen, die zu einem anderen Schluss kommen, weil das Gutachten ist dann in einer anderen Zeitung veröffentlicht worden. Dass ihm Gutachten abgelehnt werden, auch von der Unis, das passiert in letzter Zeit häufiger, oder?
Das ist so. Es ist tatsächlich, Universitäten sagen häufig, es ist kein Plagiat oder es ist kein schlimmes Plagiat. Es ist nicht ein Grund, zum jemanden Redaktortitel oder einen akademischen Titel zu entziehen. Und er hingegen stellt sich auf den Standpunkt, die Universitäten sind zu mild.
Naja, die Universitäten tun sich grundsätzlich sehr schwer, Fehlverhalten in den eigenen Reihen zu erkennen und entsprechend zu ahnden. Das heißt, das ist ja ein generelles gesellschaftliches Problem, dass man sich in den eigenen Reihen schützt. Und es ist natürlich eine suboptimale Konstruktion, dass eine Universität im Nachhinein über den Entzug des Doktorgrades befindet. Ja, ich hatte natürlich schon mehrere Fälle, bei denen ich glasklar von einem Plagiat gesprochen habe. Und die Universität hat nicht nur den Titel nicht aberkannt, sondern hat auch geleugnet, dass ein Plagiat vorliegt.
Weiss man irgendetwas mehr über die Motivation von ihm?
Also seine Kritikerinnen, seine Gegner werfen ihm vor, dass er eigentlich selber gern akademische Karriere gemacht hat und dass ihm das nicht glückt ist und dass er jetzt quasi aus Rachegefühl, aus einem Ressentiment raus den Universitäten vorwirft, dass sie plagierte Arbeiten durchlassen, zu wenig streng sind. Er sagt, der ganze akademische Betrieb sei in einem sehr schlechten Zustand. Warum das keine akademische Karriere gemacht hat, auch dort, das ist nicht weiter überraschend, gehen quasi die Aussagen sehr stark auseinander. Also anscheinend Leute in universitären Institutionen, die mit ihm zu tun haben, sagen, das liegt an ihm, zum Teil an seinem Verhalten oder was auch immer. Und er sagt eben, es liegt genau da drin, es liegt zwar schon an seinem Verhalten auch, aber er deutet es positiv und sagt, es liegt da drin, dass er eben genau so die Ritual und das Verhackte, wo er behauptet, viele universitäre akademische Institutionen heben, dass er das kritisiert und will aufbrechen. Er ist eine umstrittene Person, das sieht man auch an dem Beispiel.
Du hast jetzt sehr intensiv mit ihm und seiner Arbeit auseinandergesetzt und eben auch mit dem Graubereich, den er bespielt. Kannst du mir eine Antwort darauf geben, wo quasi das wissenschaftliche Arbeiten an diesem Plagiat aufhört und wo hat sie angefangen?
Das ist eine schwierige Frage, weil sie wirklich davon abhängt, für wie schwer, dass man jedes einzelne Plagiat und jeden einzelnen Plagiatsvorwurf einschätzt. Ich finde, man muss aufpassen bei der ganzen Diskussion, dass man nicht vorschnell jemanden verurteilt, das ist ja so. Man muss aber auch aufpassen, dass man nicht den Fehler macht, quasi den Überbringer von der schlechten Nachricht oder den Aufdecker von einem Missstand dann quasi für den Missstand selber zu verantwortlich machen. Also es ist so ein bisschen das Spannungsfeld. Und ja, man kann es hinterfragen, dass jemand quasi aus politischen Gründen einen Plagiatsvorwurf benutzt, um einer öffentlichen Person einen Reputationsschaden zufügen. Das ist tatsächlich problematisch. Auf die andere Seite muss man allerdings dann auch wieder sagen, es hat verschiedene Fälle gegeben, wo dann Konsequenzen nicht wahnsinnig gravierend gewesen sind. Also, Beispiel Annalena Baerbock, die hat einfach dann ihr Buch ist zurückgezogen worden. Sie ist trotzdem Kanzlerkandidatin geblieben. Sie ist jetzt Außenministerin. Wir haben das Beispiel vorher angesprochen von der Alice Weidel. Dort ist der Vorwurf erhoben worden. Er ist auch öffentlich aufgegriffen worden. Die Universität Bayreuth hat gesagt, nein, das ist nicht schlimm oder es ist überhaupt kein Plagiat. Man kann jetzt nicht sagen, dass ihre Reputation deswegen irgendwie gelitten hätte. Und auch bei der Nationalrätin, die wir erwähnt haben, das ist im Moment offen, aber Rücktrittsforderungen oder dass sie jetzt politisch unter Druck ist oder was auch immer, dass das breit diskutiert würde oder so, das ist nicht so.
Ist nicht grundsätzlich schwierig, wenn man nicht weiss, wer die Aufträge gibt für Stefan Weber?
Das ist einer der Vorwürfe, die man ihm macht, dass er quasi anonym Aufträge entgegennimmt und dann die Auftraggeber auch anonym bleiben, nachdem der Plagiatsvorwurf öffentlich erhoben worden ist. Und jemand, der das kritisiert, ist der HSG-Professor Kaspar Hirschi.
Bei den heutigen massenmedial diskutierten Plagiatsfällen geht es häufig um etwas anderes. Das heisst, im Zentrum stehen nicht selten politisch exponierte Personen, zum Teil auch mit polarisierenden Eigenschaften, eben, dass sie Aufsehen und Kritik erregen mit dem, was sie im politischen Diskurs äußern. Und dass bei denen dann eine Plagiatsverdachtsmaschine in Gang gesetzt wird, wo auch Geld fließt, das heisst, wo Gutachten bestellt werden, damit dann eigentlich die politisch Kontroversen auf ein wissenschaftliches Feld verlegt wird. Und das kann durchaus legitim sein, wenn jemand eben einen Doktortitel erworben hat mit problematischen wissenschaftlichen Arbeitsweisen. Aber in dem Zusammenhang scheint es mir dann für die demokratische Auseinandersetzung absolut essentiell, dass die Öffentlichkeit nachvollziehen kann, wer den Verdacht äußert, wer Geld dafür zahlt und was für Absichten damit verfolgt werden.
Kann man eigentlich sagen, wie häufig an Schweizer Unis plagiiert wird?
Also es gibt keine Statistik, schon gar keine landesweite Statistik über die Zahl der Plagiate. An der Uni Zürich belauft sich die jährliche Zahl ab Stufe Dissertation angeblich auf eine einstellige bis tiefe zweistellige Zahl jährlich, laut Auskünfte der Universität Zürich mit einer leicht steigenden Tendenz.
Was die letzten paar Wochen gezeigt haben und was auch das Beleuchten von der Arbeit von Stefan Weber gezeigt hat, ist, dass es nicht nur um Plagiat geht, sondern auch eben um ihn, um den, der Plagiat sucht. Wie geht Stefan Weber selber mit dem gestiegenen Druck um?
Also es sind verschiedene kritische bis hin zu tendenziell vernichtende Artikel und Beiträge jetzt erschienen über ihn. Er hat sich dann dazu hinreissen lassen, zum Beispiel an einem Journalist vom Spiegel in einer Mail, aber der Journalist hat es dann nachher öffentlich gemacht, ihn als Schmierfink und Volltrottel zu bezeichnen. Er hat den Journalistin vom Stern als dumme Gans bezeichnet. Und ich habe ihn dann aufgrund von den Beleidigungen, die er da ausgestoßen hat und die er gewusst hat, dass die öffentlich werden, habe ich ihn dann gefragt und er hat gesagt, nein, ob er Nerven verliert, ob er irgendwie unter dem Druck anfängt, um sich zu schlagen. Und er hat gesagt, nein, das sei nicht so, das sei die Antworten gewesen auf Beleidigungen, die vorher die Journalistin und der Journalist ihm gegenüber ausgestoßen haben. Schwierig, zum das jetzt aus der Ferne zu beurteilen, aber also souverän, egal, auch wenn es eine Antwort war auf eine vorgängige Beleidigung. Souverän ist das sicher nicht. Wenn man jemandem geht, sagen, er sei ein Volltrottel oder er sei eine dumme Gans. Und ich meine, bis jetzt, also bei aller Kritik, zum Teil auch berechtigter Kritik oder Skepsis am Geschäftsmodell von Stefan Weber, in vielen Fällen, wenn man schaut, wo berichtet worden ist über seine Gutachten, über die Fälle, die er aufdeckt hat. Das heisst immer, oder häufig, der renommierte Plagiatsjäger, der bekannte österreichische Plagiatsjäger, der berüchtigte allenfalls, also aber doch noch mit einem gewissen positiven, anerkennenden Unterton. Und ich bin mir nicht sicher, also wenn er sich auf das Niveau aber lässt, wirklich öffentlich Schlötterling austeilen, ob er damit nicht einfach massiv mehr, als er vielleicht meint. Wobei ich kann mich auch täuschen, aber mehr als dass er meint, dass er quasi sein Renommee schadet.
Wird seine Arbeit nicht sowieso auch in absehbarer Zeit nicht mehr so relevant sein, wenn man sich überlegt, dass mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz erstens viel einfacher kannst plagieren und zweitens aber auch viel besser verstecken?
Ja, wobei es ist dann eben nicht plagieren. Also das künstliche Intelligenz generiert einen eigenen Text, wo, wenn man den durch eine Plagiatsoftware durchlässt, dann auch eine findet ihr nichts. Das ist tatsächlich ein sehr grosses Problem, das wird auf die Universitäten zukommen, denke ich. Also das ganze System von schriftlichen Arbeiten, von Dissertationen, Habilitationen, ich weiss nicht, ob wir das aufrechterhalten können. Und ich habe bei meinem Besuch damals auch Stefan Weber gefragt, wie er das sieht. Und er hat dann einfach gesagt, im Moment sei es immer noch so, dass die meisten Arbeiten, die er begutachtet, die gehen 10 Jahre zurück, 20 Jahre zurück, also Zeiten, wo es noch nicht einmal das Internet gegeben hat oder zumindest nicht so vernetzt war, wie es heute ist. Und ja, KI werde ein Problem werden, aber er werde dann wahrscheinlich nicht mehr aktiv sein als Plagiatsgutachter, wenn sich dann das Problem wirklich auf breiter Front wird stellen.
Wann hast du eigentlich deine Lizenzarbeit geschrieben, Sandro?
Wenn? Mhm. Das muss irgendwann in den Anfangs 90er Jahren gewesen sein.
Und hast du sie nie mehr früher geholt jetzt?
Nein, ich habe sie nie mehr früher geholt. Und ich, also zumindest ein Stefan Weber oder ein deutschsprachiger Plagiatsjäger hätte sowieso Mühe da irgendetwas zu finden. Also erstens, weil es natürlich nichts zu finden gibt. Und zweitens ist es auf Italienisch geschrieben. Das heisst, er müsste zusätzlich auch noch eine Übersetzungssoftware benutzen. Und bei dir?
Alles sauber, alles sauber. Sandro, danke vielmals für das Gespräch.
Bitte, gern geschehen.
Der Text von Sandro Benigni, den er zusammen mit Jacqueline Büchi und dem Andreas Dobler gemacht hat, würde ich sehr gerne verlinken. Danke, dass ihr zugelassen habt. Bei der Folge von Apropos, wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.